So, dann gucken wir uns doch mal an, worum es heute gehen soll. Versprochen, das ist die einzige Folie dieser Form, die ihr heute hier sehen werdet. Wir gucken uns so ein bisschen die Geschichte chronologisch sortiert an. Schauen uns danach an, was es neben dem Chaosradio noch so in der Chaoslandschaft gibt. Dann gehe ich so ein bisschen auf die Produktionsbedingungen ein, die sind auch noch so ganz spannend. Dann auch so ein bisschen, was es zu beachten gibt, wenn man sowas selber machen will. Und danach können wir gerne mal so zu so einem praktischen Teil übergehen. Dann kann ich auch noch so ein paar Fragen beantworten. Wäre schön, wenn wir hier in dem allgemeinen Teil bei Verständnisfragen bleiben könnten. Dann haben wir vielleicht so ein bisschen eine sinnvollere Struktur. Ja. Wie kam es eigentlich zum Chaosradio? Das ging 1995 tatsächlich los. Es gab Menschen aus dem CCC-Umfeld und Menschen von Fritz, die schon vorher zusammengearbeitet haben. Dazu muss man wissen, Fritz war damals frisch gegründet als ein Gemeinschaftsprogramm, eine junge Welle, wie man so schön sagte, oder sagt, des Ostdeutschen Rundfunk Brandenburgs und des Senderfreies Berlins. Kennt heute wahrscheinlich kaum noch einer. Das sind die beiden Vorgänger des heutigen RBBs. Die haben, wie gesagt, sehr viel gemacht mit, oder einige Projekte gemacht mit Leuten aus dem CCC-Umfeld, also aus dem Berliner CCC-Umfeld. Da gab es dann so sehr innovative Projekte auch, wie den Love Scout. Das war während der Love Parade, da haben die ModeratorInnen Rucksäcke aufbekommen und konnten dann tatsächlich über den Mobilfunk 95 streamen, also ganz fancy Shit. Genau, und man unterhielt sich und im CCC wollte man so ein bisschen gerne aus der Bubble raus. Ist übrigens auch was, viele sagen, ihr seid nicht technisch genug, das ist doch alles total trivial. Nee, es ging immer schon um eine Kommunikation nach außen primär. Es sollte nicht irgendwie von Hardcore-Nerds an Hardcore-Nerds gehen, weil dann kann man sich auch einfach hier oder in anderen Dependancen treffen. Genau. Und gleichzeitig haben aber die Menschen bei Fritz erkannt, hey, die kennen sich aus in diesem Internet, das damals wirklich so der heiße Scheiß war und auch mit vielen anderen Themen aus dem Digitalen. Und naja, zack, fertig. Erklärbär-Sendung im Blue Moon. Der Blue Moon war oder ist mittlerweile sogar wieder eine wochentäglich veranstaltete Call-In-Sendung. Ging mal von 22 bis 1 Uhr, also 3 Stunden. Haben sie dann zusammengestrichen auf 22 Uhr bis Mitternacht. Und wer die ganze Story hören will, Chaos Radio 200, kommen wir übrigens auch gleich noch drauf auf die 200er-Folge. Genau, und das Besondere war, dass es fast von Anfang an alle Sendungen per Mitschnitt gab, anfangs einfach auf einem FTP-Server. Das heißt, das Ganze war auch ein Podcast, bevor es Podcasts gab. Ist eigentlich auch ganz nett. Und die erste Intro-Musik war selbstgemacht, gefolgt von Kraftwerk Numbers. Genau, aber was waren das eigentlich für Themen? Also da waren natürlich irgendwie Gefahren durch das Internet, Homebanking wurde thematisiert, Televoting wurde thematisiert, Safer Cybersex wurde thematisiert. Ja. Ja, bitte. Okay. Genau, also es gab alle möglichen Themen. Wie gesagt, diese wurden alleine in 96 verhandelt. Es ging um Verschwörungstheorien und es ging um Chaos, Discord und Konfusion. Wem sagt der Discordianismus was? Okay, alle die Leute hören bitte Chaos Radio 23. Und das ging dann so weit, dass die Leute dann tatsächlich auch die Fnorde ran konnten.
Wetter. Nachts vereinzelt Sprühregen, minus 4 Grad, morgen bewölkt um 2 Grad Nord.
Verkehr.
Berlin-Reinickendorf, A111, im Tunnel Beischlagsiedlung Richtung Oranienburg ist der rechte Streifen wegen Wartungsarbeiten bis 5 Uhr früh gesperrt Nord. Königs Wusterhausen, der Bahnübergang Fichtestraße bleibt für den Verkehr bis 3 Uhr geschlossen. Bitte nutzt den Bahnübergang in Zesen-Rotdornstraße.
Das war Martin Böttcher mit dem Fritz-Kurz-Info.
Also da ging auf jeden Fall was. Eine andere denkwürdige Sache war, wir haben natürlich auch Internet für Fortgeschrittene erklärt. Unter anderem ging es damals um ein neues Phänomen namens Google.
Also die ersten waren ja auch noch ziemlich langsam. Es war nicht unbedingt, dass das Internet die Schuld war, aber die ersten waren dann von irgendwelchen kleinen Unis gehostet, Studentenprojekte. Übrigens gibt es jetzt wieder einen interessanten Ansatz, der von Studenten gemacht wird. Stanford macht da einen Teil, das sich Google nennt.
Und wie heißt das?
Google.
G-U-G-L?
G-O-O-G-L-E. Mhm. Und das Teil, also so heißt der Crawler zumindest, ich weiß nicht mehr, ob die Suchmaschine auch so hieß, aber hat auch so einen komischen Namen gehabt. Und das Teil benutzt als Maß für die Güte einer Webseite, wie oft drauf gelinkt wird. Das heißt, wenn ich nach, keine Ahnung, suche, irgendwie Siemens, dann finde ich wahrscheinlich die Homepage, weil alle Leute wahrscheinlich auf die Homepage und nicht auf irgendeine kleine Sins-Page irgendwo am Ende der Welt linken. Und das ist natürlich so für Anfänger eben optimal, weil die ihre Anfragen nicht anständig gestalten müssen, sondern als erstes werden eben die gelistet, auf die viele zeigen. Das ist eine Sache, das ist eigentlich ein uralter Hut, aber das machen Mathematiker schon seit Ewigkeiten, wenn es darum geht, ihre Papers zu indizieren. Aber im Internet ist das eine ganz neue Idee und ich denke mal, das werden die anderen Suchmaschinen auch bald machen.
Also wie ist es mit den Mathematikern? Kannst du das nochmal erläutern?
Also Mathematiker versuchen schon seit längeren Zeiten ihre Papers gesamt irgendwo abzulegen und super zu haben. Und deswegen hat man sich da überlegt, wie man nun die Güte eines Papers herausfinden soll bei einer Anfrage. Und da gibt es dann halt ein paar Modelle. Und eins der Modelle ist eben, dass man sagt, wenn es oft referenziert wird, also wenn viele Leute das hinten in ihrer Bibliografie zitieren, dann muss das ein gutes Paper sein. Und genau, das lässt sich ja eigentlich direkt aufs Web übertragen. Wenn Leute drauf linken, ist halt wichtig. Und die Idee ist eigentlich also mindestens 6 Jahre alt und ich glaube noch deutlich älter. Aber das ist das erste Paper, was ich gesehen habe, was das macht.
Ich habe übrigens gerade mal parallel versucht, diese Search Engine Google zu finden. Und
Tim hat die klassische Search-Strategie
an. Also wir haben ja so eine Liste, wie finde ich was im Internet. Eins ist URL-Raten. Google.com ging schon mal irgendwie in die Hose. Und Punkt 2 ist Suchmaschine benutzen. Alter Vista hochgefeuert plus Google Space Search Space Engine war es gleich der erste Hit. Und die URL war halt google.stanford.edu oder backup.stanford.edu.
Genau.
Und hurra, ich bin sogar irgendwie auf der Seite zu
finden. Zum Internet.
Genau, also google.com ging nicht, ist also schon echt früh dran, genau. Also solche Dinge. Dann gab es auch immer wieder Sachen, wo das Chaosradio Dinge in einem größeren Kontext erklärt hat, weil der CCC wieder Sachen kaputt gemacht hat. Und man muss ja dann erstmal Dinge erklären. Und so ging es dann auch 98 im Chaosradio 27 zu, in Off-the-Wire-Mobilfunk. Also ihr seht, das ist übrigens, der Rechtschreibfehler ist in dem Original-Heise-Artikel drin. Also das, der Anlass war damals, man konnte die D2-Mobilfunk, heute bekannt als Vodafone, da konnte man die SIM-Karten klonen. War also überall in den Medien, wie gesagt, hier der Heise-Auszug. Man muss sich auch mal überlegen, wann das war. Das war 1998, damals gab es gerade mal knapp 14 Millionen Anschlüsse. Und das ist, man muss sich überlegen, das sind ja immer meistens auch doppelt genutzt, also jeder hat 2 SIM-Karten, irgendwie eine private und eine öffentliche, vielleicht auch nicht. Aber man kann damit rechnen, dass, also wir sind nicht zwei, also wir können uns, glaube ich, darauf einigen, dass wir 2024 keine 200 Millionen Menschen sind. So, also eine gewisse Überpositionierung war auch damals dabei. Ich habe nochmal die Zahl in 95 reingeschrieben. Das waren 3 Millionen. Zwei Jahre später waren wir dann schon fast bei 50 Millionen. Also das war so die Zeit, wo Mobilfunk preislich und von den Endgeräten her massenkompatibel wurde, weil man nicht mehr hier so einen ganzen Apparat irgendwie über die Schulter schleppen musste. Und das war auch tatsächlich das, wo anlässlich dieses D2-Hacks nochmal so erklärt wurde, was ist SIM-Karte, was ist SIM-Card-Cloning, was ist GSM. Also auch da quasi zur richtigen Zeit das richtige Thema erklärt. Eine andere Geschichte, 2004. Wikipedia. Das war insofern ganz lustig, als das genau als die Sendung gemacht wurde, gerade der 100.000. Artikel entstanden ist und sie die Autorin des 100.000. Artikels der deutschen Wikipedia, glaube ich, als Anruferin hatte, wenn ich das richtig erinnere. Okay. Draußen ist irgendwie Spaß. Auch das eine sehr interessante Sache, wo man erstmal das Konzept von was ist ein Administrator bei der Wikipedia, dann hatten sie Menschen dabei, die bei der Wikipedia sich eingebracht haben und haben das alles nochmal erklärt. Und es gab später auch eine Follow-up-Sendung, die das Ganze auch nochmal deutlich kritischer beleuchtet hat, als es dann darum ging, welche Probleme hat die Wikipedia halt auch. Also auch das war also ne, erstmal früh erklären, was ist das Konzept, was ist das Revolutionäre, was ist das Coole, aber auch immer irgendwie, wenn es dazu Anlass gibt, das Ganze auch kritisch zu betrachten. Das gab es dann in einer späteren Sendung. Ja, was gab es noch? Podcasting. Ein bisschen selbstreferenziell, aber ab dieser Sendung oder ziemlich kurz nach dieser Sendung gab es dann auch Chaos Radio als Podcast. Was ist passiert? Man hat einfach das bestehende Archiv hergenommen von Sendungen und hat ein RSS-Feed drumherum gebaut. Und das ist ja genau das Prinzip von Podcasting. Und schon konnte man dann mit dem iPod oder mit anderen MP3-Playern, die dann auf den Markt kamen, das Chaos-Radio als Podcast sich anhören. So, und jetzt wird es ein bisschen spannend, ob das so klappt. Ich hatte mich keinen externen Bildschirm zum Üben. Chaos Radio 200 war dann die erste, die wir nicht aus Potsdam gesendet haben. Das war auch ganz interessant. Wir mussten immer nach Potsdam raus, weil das Radiozentrum, mittlerweile war das gemerged, das war der RBB, der hatte seine Radiowellen fast alle draußen in Potsdam. Und also aus Berlin gesehen draußen. Ja, was soll ich sagen? Die Leute, die irgendwie bis 1 Uhr Sendung hatten, die haben die letzten 3 Titel im Computer gequeued, haben sich vom Publikum verabschiedet und sind zur letzten S-Bahn gerannt. Also ich kann das schon durchaus nachvollziehen. Jedenfalls, sie haben uns tatsächlich zum Jubiläum einen Ü-Wagen geschickt und mal gucken, ob das jetzt hier auf der richtigen Seite aufgeht. Nein, natürlich nicht. Huch. Genau. Dann konnten wir hier wirklich aus dem Club sein.
Fritz.
In Berlin.
Blue Moon.
Die 2 Sprechstunden.
Ja, die Infos gingen noch ein bisschen länger.
Das kann nicht wahr sein. Das ist wieder eine von diesen Sendungen, die ganz, ganz, ganz typisch ist. Gleich zu Anfang geht alles schief. Das ist das Chaos Radio, zu dem ich euch herzlich willkommen heiße. Im Hintergrund sitzen Leute, die, wo man immer nicht genau weiß, wissen die jetzt, was sie tun und tun nur so, als ob sie nicht wissen, was sie tun. Zum Beispiel hier zu Gast ist Erdgas. Hallo, guten Tag.
Wunderschönen guten Abend.
Das ist nämlich...
Ja, So, also das war auch eine sehr lustige Sendung. Da haben wir auch so ein bisschen zurückgeblickt. Und dann wurde es ganz spannend, weil Fritz hat gesagt, wir würden jeden zweiten Monat gerne mal so eine IT-lastige Sendung machen, aber ohne euch. Haben wir gesagt, ja gut, das können wir gerne so machen. Dann machen wir halt jede zweite Sendung ohne euch. Und haben das Chaosradio dann aus dem Club gestreamt. Wir haben dazu dann einen Kostenzuschussantrag? Wie heißt das? Also wir haben den CCC jedenfalls gefragt, ob wir Geld haben können, den großen, und haben dieses kleine bescheidene Mischpult, was ihr da rechts seht, bekommen und ein paar Mikrofone. Und ja, konnten damit dann das Chaosradio auch dort produzieren und haben das mittlerweile auch im Club integriert. Insofern vielen Dank für euren Beitrag, wenn ihr CCC-Mitglied seid. Und angeschafft wurde auch eine Kamera, weil wir dann auch den Datengarten, also vielleicht wer hier mit dem Open Chaos veranstaltet haben, das haben wir dann mit derselben Hardware gefahren, also auch mit diesem Mischpult. Und wo wir diese Kamera schon mal hatten, haben wir die auch zu Fritz mitgenommen. Und das Problem war, Fritz hatte überhaupt kein ordentliches Internet. Aber irgendwie, keine Ahnung, wie es passiert ist, gab es da so ein Kabel im Doppelboden von diesem Studio. Da stand Chaos Radio DSL drauf. Da kam ein dreckiges Internet raus und tatsächlich waren die alle Hölle neidisch, weil das funktionierte einfach, weil das waren ja auch noch so isolierte Fenster. Das heißt, da war auch mit Mobilfunkempfang Essig. Und diese Kamera, die hatte also exquisites Internet und konnte das Ganze streamen. Chaos Radio DSL. Dann haben wir uns auch an die ganz harten Sachen rangewagt und haben an einer Sendung gesehen, wie schwer es ist, dann doch komplexere Sachverhalte runterzubrechen. Und unser Moderator ist standhaft geblieben, Markus hat dann tatsächlich erfolgreich den Anwalt des Zuhörers gespielt. Und hat genau nachgefragt und sich erklären lassen, was Meltdown und Spectre eigentlich sind. Und dann sind wir auch noch drauf gekommen, mal fernab davon, was es eigentlich ist, was die Bedeutung von CPU-Bugs sind und von diesem Bug-Marketing, das alles eine Webseite hat und so weiter und so fort. Ich will das auch nur ganz kurz anspielen. Falls ihr euch wundert, was das für eine Kulisse ist, das war das Stadtstudio, das sich Fritz zwischendurch mal zugelegt hatte in Kreuzberg, weil sie festgestellt haben, dass viele Leute halt doch lieber aus Berlin moderieren wollen. Das war in der Kneipe, deswegen gibt es da so Hintergrundgeräusche und deswegen sind das auch so spezielle Mikros, die diese Hintergrundgeräusche etwas minimieren sollen. Das funktioniert nur so. Halbwegs.
Oder habe ich noch was ganz Wichtiges vergessen?
Ich denke, das ist soweit ganz gut abgeschlossen. Das ist vielleicht sogar besser, wenn das so ein bisschen nicht ganz spezifisch ist, weil das ist auch eigentlich eine Klasse von Angriffen. Also diese Varianten, die wir da gerade haben, das ist nicht unbedingt jetzt das Ende der Fahnenstange. Das ist halt, vielleicht hat noch mal irgendwie anders eine kluge Idee, was man noch macht.
Ach so, das kann auch sein, dass das Meltdown Spectre sind jetzt sozusagen der Anfang einer neuen Geschichte von wow, nice.
Spectre insbesondere. Ja.
Überlegt, wo ihr es zuerst gehört habt. Also falls demnächst die Welt untergeht, Chaos Radio 242. Wir haben es zuerst gesagt. Aber apropos Weltuntergang und fesche Namen. Zu diesen Attacken gibt es ja diese schönen Namen Meltdown und Spectre. Und dazu gibt es auch entsprechende Webseiten, nämlich Meltdown Attacks und SpectreAttacks.com, glaube ich. Und dann ist wenige Tage später die Webseite Skyfall Attacks aufgetaucht. Also so, nein, noch eine Sicherheitslücke, was ist da los? Und das war aber tatsächlich von einem Typen, der nur zeigen wollte, dass es mittlerweile wie in so vielen Bereichen des menschlichen Lebens, auch bei der Verbreitung von wichtigen Sicherheitslücken, Marketing eine ganz wichtige Rolle spielt. Und er meinte so, die haben jetzt halt geile Namen gehabt und wir reden alle gerade drüber, aber es ist ja auch gar nicht so gefährlich. Und was die Leute möglicherweise gar nicht mitkriegen,
es ist alles noch viel schlimmer, es hat noch nicht so fancy Namen. Und deswegen an euch jetzt die Frage, ist alles viel schlimmer? Also ist sozusagen, ist Meltdown?
Ja, also na, auch da, ihr könnt euch gerne den Rest anhören, aber so sozusagen nicht nur die Technik zu erklären, sondern auch den breiteren gesellschaftlichen Kontext und so, das haben wir eigentlich in jeder Sendung gemacht. Da haben wir auch unserem Moderator sehr zu danken. Markus nimmt sich auch immer dann die Zeit, nochmal einen Schritt zurückzutreten und genau diese Fragen zu stellen. Aber wir sind jetzt im Jahr, wir springen nochmal gerade zurück, wir sind jetzt im Jahr 2005 und jetzt nochmal einen kleinen Sprung. Revolutionäre Dinge sind passiert. Der RBB ist in der Lage, uns eine Skype-Schalte ins Studio zu stellen. Revolution. Was muss man dafür machen? Man muss dafür in den Schaltraum gehen, den diensthabenden Ingenieur oder die diensthabenden Ingenieure lieb fragen, ob wir denn vielleicht eine Ü-Leitung haben könnten für ein Skype. Je nachdem, ob sie Bock haben, gucken sie und sagen, das war aber nicht angemeldet. Haben es aber dann trotzdem gemacht oder sie haben es einfach gemacht. Und dann tauchte da so ein Ü auf. Und dann konnte man sich das aufs Pult legen. Und dann hatten wir einfach auch mal Gäste und Gästinnen auf Remote, was halt super praktisch ist, weil, wie gesagt, nicht jeder, also abgesehen davon, dass Berlin natürlich der Nabel der Welt ist, ist vielleicht nicht jeder in Berlin. Völlig überraschend. Ja, aber auch teilweise Leute, die sagten, puh, also heute Abend, also prinzipiell schon, aber also nach Potsdam schaffe ich es auf gar keinen Fall bis da und dahin. Und die Leute dann einfach per Skype zuschalten zu können und damit auch eine wesentlich höhere Qualität zu haben, als wenn die jetzt per Telefon anrufen, weil diese Telefonhybriden, die klingen ja immer noch irgendwie wie Telefonen aus den 80ern. Wobei 80er hat man teilweise schon ISDN, also vielleicht sogar noch ein bisschen räudiger. Deswegen war das ganz cool. Das waren hier übrigens in dem Bild nicht drei Leute, die zugeschaltet waren, sondern Ü2 und Ü3 war schon der Stereoweg für die nachfolgende Junge Nacht, die vom WDR von 1Live angeliefert wird, die lag nur schon auf. Das ist so technisch immer ganz interessant. Genau, und dann passierte aber so ein bisschen was Trauriges, nämlich der RBB hat Fritz einmal komplett neu gelauncht und hat sich in dem Zuge entschieden, das Chaos Radio nicht mehr in der Blue Moon Schiene haben zu wollen. Was wir aber noch gekriegt haben, ist eine letzte Sendung, die haben wir im Sälchen am Holzmarkt gemacht. Auch da hat der RBB wieder einen Ü-Wagen geschickt. Und ja, das war so eine letzte glamouröse Sendung, die wir dann noch on air hatten. Und was passierte danach? Danach haben wir erstmal ein bisschen überlegt und dann gerebootet. Wir haben eine neue Webseite designt, also wir werden gleich noch sehen, wie das vorher lief. Wir haben das Ganze dann durch ein WordPress ersetzt, wir haben ein neues Logo bekommen und wir haben aber das alte Prinzip angewendet. Wir haben die Leute in den Club eingeladen, haben da unsere Technik aufgebaut, so ein bisschen wie wir das heute Abend hier tun, um dieses Open Chaos aufzunehmen. Und das wäre alles so weitergelaufen, aber guck mal auf das Jahr. Das heißt, wir konnten zwei Sendungen nach diesem Prinzip machen und dann war Lockdown. Und dann haben wir uns eigentlich entschieden, okay, wir probieren das jetzt mal, wie alle anderen Podcasts das auch machen, wenn sich Leute nicht irgendwie tatsächlich zu zweit treffen und versuchen, mal remote aufzunehmen. Die Learnings, die wir da hatten, da komme ich gleich auch noch dazu im Praxisteil, beziehungsweise in dem, wie geht man da am besten mit der Aufnahmesituation um Teil. Wir mussten uns also komplett darauf umstellen, unsere Gäste und überhaupt alle Beteiligten komplett remote dabei zu haben, das zu planen. Wir haben immer schon Pads gehabt, um die Sendung zu strukturieren, aber es gab halt kein vor Ort mehr, Backup-Aufnahmeregeln und so. Und wir haben auch was anderes probiert, neben diesen Sendungen, die wirklich monatlich dann gekommen sind, ich habe nochmal nachgeguckt, wirklich fast monatlich, haben wir dann auch so ein paar andere Dinge probiert. Zum Beispiel in der Sommerpause haben wir ein Chaos-Radio-Spezial mal probiert. Da bin ich nach Brandenburg gezogen und habe Daniel Domscheit-Berg im Verstehbahnhof getroffen und habe mich da mal an so einem Reportageformat probiert. Das Learning ist, dass sehr viel mehr Arbeit als einfach nur reden. Es ist sehr, sehr, sehr viel mehr Arbeit. Es war nett, es war mal was anderes, aber es ist wirklich viel Arbeit. So, und dann ist mal was Interessantes passiert. Ich hätte eigentlich erwartet, dass sozusagen mit Corona irgendwie Leute sagen, oh, boah, also so, wie wir das bisher gemacht haben und live und mit Kamera und so, das geht jetzt nicht mehr, jetzt haben wir keinen Bock mehr. Nee, während dieser ganzen Corona-Phase, als also wirklich Lockdown war, war der Enthusiasmus groß, aber nach dem Lockdown, als alle da so wieder rauskamen, da fing es eigentlich an, so ein bisschen im Team, da war so eine gewisse Müdigkeit zu erkennen. Also haben wir uns dann eine weitere Kreativpause gegönnt und ja, ab 2023 haben wir dann weitergemacht mit neuem Support. Leute, die früher beim Chaos-Radio dabei waren, sind dazu gekommen. Neue sind dazu gekommen. Wir haben den Podcast Dicke Bretter bei uns mit in den Feed aufgenommen. Da machen wir im Moment so einen monatlichen Wechsel in etwa. Die dicken Bretter sind insofern sehr gut ergänzend, als dass die sich wirklich so um Policy-Themen kümmern im Digitalbereich und auch so ein bisschen erklären, wie kommen eigentlich so Gesetze zustande? Es ist so ein bisschen, wie wird die Wurst gemacht? Wir konnten bisher immer nur sagen im Chaosradio, das ist alles kaputt, das ist alles scheiße und wir müssen alles anzünden. Aber sozusagen, wie kommt es überhaupt dazu, dass irgendwas passiert, das angezündet werden muss? Da also auf nationaler Ebene, auf EU-Ebene und so weiter. Das machen dann halt die dicken Bretter. Insofern passte uns das da eigentlich sehr gut rein. So, also damit sind wir so ein bisschen durch die zeitliche Leiste durch. Jetzt die Frage, was gibt es denn noch so? Und ich habe mal geguckt, wir haben so eine Chaos-Family-Seite auf der Webseite vom Chaos-Radio und habe mal geguckt, die Podcasts, die wirklich noch aktiv sind. Und ich hoffe, ich habe alle drauf. Das ist einmal das C-Radar aus Darmstadt. Das ist Chaos Radio Freiburg, das läuft auf Radio Dreieckland. Die Münchner betreiben ihren mittlerweile als rein Podcast. Das war früher auf Radio Lora. Was haben wir noch? Wir haben noch das Penta Radio, das sind die Dresdner, die das auch im Radio senden auf Coloradio. Und die sibyllinischen Neuigkeiten vom Chaos-Pod. Ich mag diesen Slogan da drunter. Wir sind da was am Aufzeichnen dran. Super. Das läuft auch als reiner Podcast. So. So, und wie produzieren wir das Chaos-Radio eigentlich? Da gibt es so gewisse Entwicklungen, aber es lassen sich so zwei Schritte im Prinzip erkennen. Früher ging das ungefähr so. Irgendjemand hat einen Streamdump produziert, entweder wirklich aus dem Webstream, den es dann später gab, oder bessere Qualität war in der Regel der DVB-TS-Stream vom Satelliten. Da hat man dann den Vorteil, dass ganz Deutschland mehr oder weniger redundante Backups für uns gemacht hat. Das war sehr praktisch. Irgendwo kriegten wir dann immer eine Sendungsaufzeichnung. Später haben wir das Ganze dann direkt aus dem Sendecomputer von Fritz rausgezogen. Das ist ganz spannend. Also die Radiowelt hat sich auf MP2 festgelegt sehr früh und hat das auch bis vor kurzem noch gemacht. Die haben also MP3 komplett übersprungen. Manchmal enden die auch mit der Endung .musi. Das ist das Musicam-Format. das ist einfach nur MP2 by another mother. Es gab einfach irgendwie zwei Standardisierungsgremien. Das war auch mega spannend, als ich auf einmal diese .musi-Files hatte und nicht wusste, was soll ich jetzt damit machen. Aber es ist tatsächlich einfach nur mehr oder weniger MPEG-2-Audio. Ja, und dann habe ich das, oder dann haben wir das mit FFmpeg geschnitten. Vielleicht hat auch jemand eine DAW verwendet, aber im Wesentlichen Inpoint suchen, Outpoint suchen, rausschreiben, fertig. Dann hatten wir so ein selbstgeschriebenes XML-basiertes System. Dann hat man sich so ein Template genommen, hat das durch so ein arkanes Skript, das XSLT-Proc und rsync aufgerufen hat, geschickt, das dann, wenn man nett war, noch ins SVN committet, damit der Nächste sich nicht wundert, wo die Sendung davor ist, die aber schon auf der Webseite deployed ist. Und dann war die Sendung gepublished. Wie gesagt, dann, also das war eigentlich schon alles. Und was wir damals hatten, das steht da oben in der Ecke, wir hatten Leute, die die Shownotes geschrieben haben. Die haben wir dann später auch mit eingebaut. Das war eigentlich ganz cool, Metadaten zu haben. Also es gab so verschiedene Iterationen. Wir hatten immer irgendwie ein Pad. Das war eigentlich immer intern. Dann gab es Leute, die diese Shownotes geschrieben haben. Manchmal haben die auch Kapitelmarken dann dazu geschrieben. Das hat dann leider irgendwann aufgehört. Aber davon haben wir halt erheblich profitiert. Aber wenn wir das jetzt mal gegen die Produktion heute halten, das ist dann jetzt im Wesentlichen, wir nehmen irgendwo entweder bei Markus auf oder im Club oder wo immer sich das gerade anbietet. Und da sitzt irgendwer, im Zweifelsfall ich, dann hinterher mit den einzelnen Schnipseln da und schneidet die zusammen. Und hier kann ich natürlich wirklich coole Sachen machen. Ich kann nämlich diese ganzen, also sieht man hier auch so ein bisschen, ich kann die ganzen Strecken, wo nichts gesagt wird. Also ich habe erstmal überhaupt Multitrack, ne? Also das ist sowieso das Beste, was man haben kann. Ich kann so ein bisschen die Sachen rausschneiden, wo nichts gesagt wird. Das heißt, die ganzen redundanten Atmer oder so, wenn jemand einfach in sein Mikrofon wädert und so, das ist dann einfach schon mal raus. Ich könnte das dann auch so Multitrack in die nächste Schicht geben oder ich kann es selber fertig machen. Was hier ganz cool ist, was man hier unten in der Ecke sieht, das Plugin, das sind die Podcast-Plugins, die und das MasterMe-Plugin, das sind beides Open-Source-Plugins, mit denen man zum Beispiel die richtige Lautheit erreicht und solche Dinge. Das kann man auch von Webdiensten wie Auphonic machen lassen, aber muss man nicht unbedingt. Also wie gesagt, eigentlich, weil das auch den heutigen Hörgewohnheiten entspricht, ist man eigentlich immer dabei, so ein bisschen freizuschneiden und so ein bisschen zu leveln und zu gucken und zu machen. Muss man nicht machen, aber irgendwann kommt man sehr schnell da dran, wenn man so ein bisschen selber in den Podcast, den man da produziert hat, reinhört, dass einen auch irgendwas stört. Und dieses Störgefühl wird halt durch so ein paar recht einfache Techniken ganz schnell dann in ein Jahr passt, kann man sich anhören, überführt. So, wenn ihr jetzt sagt, boah, geil, der 1000. Podcast, das ist meiner. Oder auch wirklich eine gute Idee habt oder sagt, ihr wollt irgendwie bei einem bestehenden Podcast mitmachen und so ein bisschen sehen wollt, was ist da eigentlich dahinter oder euch auch einfach zu Podcaster zuschalten können wollt. Das ist so quasi das Simpelste. Das besteht irgendwie hier aus so einem Kollegen und aus so einem Audio-Interface. Und wenn man wirklich mehrere Leute zusammen hat, dann kann man sich auch so ein auf Podcast spezialisiert oder auf Produktion von Wort spezialisierten Geräten wie hier diesem Rodecaster Pro sich zuwenden. Das ist eigentlich auch ganz, ganz cool, weil die einfach schon sehr viel haben, um das Zeug live so gut wie möglich produzieren zu können. Alles, was ich live machen kann, ist im Schnitt einfach so sehr viel einfacher. Also ihr wollt auf jeden Fall, also wenn ihr nicht wirklich sagt, ihr macht eine Story, die ihr zusammen editiert, mit Skript und allem drum und dran, was wirklich, wie gesagt, wahnsinnig aufwendig ist, gerade wenn man es nicht gewöhnt ist, Wollt ihr solche Sachen so gut es geht live machen und nur so Längen rausnehmen im Schnitt? Und dafür sind dann solche Sachen gut geeignet. Das kann man auch alles in Software machen. Ist dann halt die Frage, dass es dann jetzt irgendwie schon mittlerer dreistelliger Invest, so ein Audio-Interface gibt es irgendwie in der billigsten Ausführung in brauchbar für 80 Euro. Dieses Headset muss man jetzt auch nicht von Beyer Dynamics nehmen. Aber ich sag mal, als Host spätestens sollte man dann schon ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Es gibt dann auch einschlägige Orte, wo ihr euch darüber informieren könnt, wenn ihr irgendwie Fragen habt oder schauen wollt, wie andere das gelöst haben. Sendegate.de ist so meistens die Anlaufstelle für die deutschsprachigen Podcaster. Genau, und eins ist sehr wichtig, egal wie gut ihr vorbereitet seid, ihr werdet irgendwelche Fuck-ups erleben und holt euch jemanden dazu, der im Zweifel da entsprechende Tools hat, um die Situation zu retten. Also sei es, dass es irgendwie schlimm brummt, dass irgendwelche Geräusche draus sind. Das Problem ist, die entsprechenden Tools, die sind relativ teuer, laufen in der Regel nicht auf Linux. Das ist alles ein bisschen nervig. Und zu wissen, okay, der Mensch hat die entsprechenden Plugins oder die entsprechenden Lizenzen und kann das mal einmalig retten, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Also ich finde mich tatsächlich regelmäßig, gerade bei Leuten, die remote dazugeschaltet werden, wo ich nicht dabei bin, um das vorher technisch zu überprüfen, dass es da irgendwelche Geräusche gibt, die dann hinterher herausgefiltert werden müssen. Das passiert einfach regelmäßig. Das lässt sich nicht unbedingt vermeiden. Kommt immer so ein bisschen drauf an, wie viel Zeit man als Host und wie viel Ruhe man hat, dann wirklich vorher einen Termin nochmal einzubräumen, so einen Check-up-Termin und alles zu überprüfen. Und dann muss ich die Gegenseite dran halten. Wir hatten das mal, da hatten wir einen Gast, der, mit dem wir das alles durchgeprobiert haben. Super, super. Und ist das denn heute Abend auch so? Ja, ja, alles klar, super. Und dann haben wir aufgenommen und dann saß der auf einmal in seiner Küche. Es brummte lautstark der Kühlschrank und es hallte wie in der Kirche. Und dann so, ja, ich habe gar nicht dran gedacht. Ja, also meine Freundin will ja dann doch jetzt schon früh schlafen gehen und wir haben nur ein Schlafzimmer, wo ich das aufnehmen kann. Da dachte ich, ja, wäre schön gewesen, wenn wir uns das vorher überlegt hätten. Weil dann da so Reverb rauszunehmen und so, da ist dann definitiv nur mit bezahlten Plugins machbar. Ja. Aber apropos Ton, was machen wir denn? Gerade was empfehlen wir unseren Gästen? Ja, also wenn wir wirklich viel Geld hätten, dann würden wir so einen entkoppelten Raum-in-Raum-Situation bauen. Das ist irgendwie nicht besonders realistisch. Klar, ne, das hast du irgendwie in einem Tonstudio, vielleicht sogar in einem Radiostudio, aber sonst definitiv nirgendwo. Dann gibt es jetzt in den Baumärkten so als neuesten Trend diese Akustikpaneele. Die sind erstaunlich teuer dafür, dass das nur ein paar Leisten auf Molton gespackst sind. Und auch erstaunlich wenig effektiv, weil man muss sich überlegen, dass die Idee ist natürlich, dass der Molton so ein bisschen schluckt und diese Paneele so ein bisschen quasi den zurückwerfen in den Raum, ein bisschen diffus. Das kann eigentlich gar nicht so richtig gut funktionieren, weil man muss sich überlegen, spätestens die tieffrequenten Anteile, die brauchen halt irgendwie schon relativ viel Substanz, um die wirklich zu schlucken. Von der Tiefe her, wenn man sich anguckt, wie die Wellen verlaufen, um dann wirklich so eine komplette Welle zu schlucken. Diese tieffrequenten Töne sind sehr langwellig. Also das funktioniert nicht so richtig. Und so Absorber-Panels, die können ein bisschen helfen. Aber wenn du jetzt jemand einmalig dazu schaltest zu deinem Podcast, der wird sich jetzt auch nicht bei eBay für 200-300 Euro Absorber-Panels holen. Das wird also auch nicht passieren. Die sehen cool aus, so auf YouTube. Ja. So, was machen wir stattdessen? Wir fangen mal von rechts nach links an. Ihr seht es regelmäßig auf YouTube, dass Experten vor einer Buchwand sitzen. Wenn ihr was aufzeichnet, wollt ihr das genau umgedreht machen. Ihr wollt Richtung einer Buchwand sitzen. Weil die Buchwand, die macht genau das. Die ist tief, das heißt, die kann so ein bisschen Schall schlucken. Und weil die Bücher alle verschieden lang sind, verschieden hoch sind, deflektiert das quasi auch in den Raum. Das ist also eine relativ gute Sache. Dann Handtücher. Also zwischen Laptop und die Unterlage, weil das ist einfach so eine harte Unterlage ist halt die Maximalstrafe. Das heißt, sagt dem Menschen einfach, mit dem ihr da auf der anderen Seite habt, leg dir ein Handtuch unter das Laptop oder da, wo du dein Mikrofon hast. Dann halt genau überlegen, Mikrofon und Laptop vielleicht nicht zu dicht beieinander, weil der Laptop fängt dann schnell an zu föhnen. Vielleicht kann man das auch ganz vermeiden, indem man den irgendwie so ein bisschen nicht zu viel drauf macht. Man kann dann irgendwie noch versuchen, so Vorhänge vorziehen, ne? Weil auch Fenster immer eine ganz blöde Angriffsstelle. Klamotten auf Kleiderhaken im Raum aufhängen, also wenn man irgendwelche Haken hat oder so. Alles, was im Raum ist und irgendwie dafür sorgt, dass es keine stehenden Wellen sich bilden. Das ist eine super Sache und kostet halt kein Geld. So, also und selbst irgendwie so hohe Raumpflanzen können helfen. Muss man dann probieren. Wenn es gar nicht anders geht, schickt man den Menschen in den Kleiderschrank. Aber ganz ehrlich, das ist vielleicht nicht die allerbeste Option. Genau. So, nachdem wir jetzt so ein bisschen die Hardware und die Aufnahmesituation geklärt haben, wäre jetzt so ein bisschen die Frage, was machen wir denn jetzt eigentlich so softwaremäßig? Ja, die Story ist eigentlich relativ langweilig. Man hat eigentlich immer eine DAW irgendwie am Start, also eine digitale Audio-Workstation. Man hat dann meistens ein Tool am Start, was die von der DAW produzierten Spuren irgendwie zusammenführt, in verschiedene Formate konvertiert, da Metadaten reinpackt und so. Das ist in der Regel ein Bezahlservice wie Auphonic. Braucht man nicht. Hat aber so ein paar Vorteile, weil die mittlerweile auch automatische Transkription machen und sie versuchen, Kapitelmarken dann auch daraus zu extrahieren. Das funktioniert immer so verschieden gut. Und halt ein CMS, also Content Management System, irgendwas, was dann letztendlich die Webseite bildet und den Feed baut. Das ist in der Regel WordPress mit dem Podlove. Podcast Publisher. Das kann aber auch Hugo sein oder irgendein anderer statischer Site Generator. Da gibt es entsprechende Templates dafür. Ich zeige das mal, wie das bei uns läuft. Ich hatte ja gerade schon diesen Screenshot hier gezeigt. Das ist einfach Ultraschall. Das ist ein, ich glaube, Skin tut dem ein bisschen Unrecht, weil das ist schon deutlich mehr. Das kann ich gleich, das zeige ich gleich nochmal im Praxisteil für die Reaper DAW. Dann Studio Link. Studio Link ist im Prinzip die Art und Weise, wie man externe Leute zuschalten kann. Die hat auch eine tiefe Integration in Ultraschall. Und der Vorteil ist, man hat sogenannte Double-Ender-Aufnahmen. Das heißt, ich kriege schon mal die Spur läuft bei mir in das Ultraschall rein beim Aufnehmen. Aber der Gast, der hat auch immer noch ein Backup. Der muss dann hier auf Record drücken. Und falls ich dann quasi in der Live-Aufnahme Aussetzer habe, kann ich mir von ihm dann die Spur schicken lassen. Dann in der Mitte zu sehen, das ist Auphonic. Auphonic kriegt die Metadaten dann teilweise von der DAW, also die echten Daten, die Metadaten. Die kann es zum Beispiel aus dem CMS bekommen. Also das ist auch so mein Kritikpunkt daran. Die Workflows sind irgendwie ziemlich konfus geworden, einfach weil es mittlerweile relativ viele Möglichkeiten gibt. Es gibt nicht so richtig das führende System, ne? Also ich kann jetzt eine neue Folge im WordPress anlegen, kann dann sagen, generiere mir daraus irgendwie eine Auphonic einer Phonic-Bearbeitung. Die Ergebnisse werden dann wieder zurückgeholt ins CMS. Es funktioniert zunehmend weniger, zumindest zunehmend weniger, so wie ich das irgendwie erwarten würde. Das kann ein Ich-Problem sein, aber ich habe es letztens auch mit anderen Podcastern geredet, die meinten auch so, puh, wir tendieren mittlerweile Richtung Alternative. Einige suchen sich dann, wie gesagt, einfachere Systeme. Andere gehen halt zu Podigy und zahlen halt Geld dafür. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Frage. Also in so Hackspace-Umkreisen ist es natürlich irgendwie eine Sache der Ehre, das selber zu hosten und da kein Geld für auszugeben. Aber ich würde euch wirklich so raten, pick your fights. Ne? Was ist euch wichtig? Ist euch die Message wichtig oder ist euch wichtig, sozusagen eure Nachricht rauszukriegen? Und vielleicht kann man das ja auch noch später umstellen. Also wir kommen da auch gleich noch drauf, wo die eigentlichen Challenges sind, weil die eigentlichen Challenges sind selten technisch, wie alles im Leben. So, ne? Technik drauf schaffen ist einfach, gerade für Nerds. Ne? Also irgendwie ist ein paar hundert Euro sind schnell freudig ausgegeben. Und aber alles steht und fällt damit, dass ihr euch eine gute Redaktionsstruktur überlegt, gute Themen rausfindet und dann in der Sendung Fragen an die Gäste im Sinne der ZuhörerInnen stellt. Das ist wirklich wichtig. Und das ist auch das, was wirklich schwer ist bei dieser ganzen Nummer. Weil man verliert sich halt sehr schnell dann in seinem Juhu, ich rede hier über mein Lieblingsthema, beziehungsweise der Gast tut das oder die Gäste. Und dann will man die ja eigentlich auch nicht einbremsen, aber manchmal muss man das halt auch tun und dann sagen, okay, jetzt mal hier Butter bei die Fische, wie sieht's denn da und da und damit aus? So, jetzt haben wir so alles zusammen. Jetzt ist die Frage, wie erfährt denn die Welt davon? Ich habe ja gesagt, Podcasts heißt im Wesentlichen, ich habe ein RSS-Feed, wo dann ein entsprechendes Envelope drin ist, ein sogenanntes, da ist dann, sind dann die Audiodateien referenziert. Und dann melde ich das bei Apple Podcasts an. So, und das ist kein Unicode-Fehler, sondern das soll heißen, diese Liste ist aus meiner Sicht abschließend. Das sehen andere auch, das sehen andere nicht unbedingt so. Die melden es dann noch bei Spotify an und so. Dazu muss man aber wissen, dass Spotify zum Beispiel oder auch YouTube dann quasi sein eigenes Ökosystem ist. Da muss man sich dann immer selber drum kümmern. Ja, also dieser Auszug aus Mastodon, der beschreibt es eigentlich recht gut. Das Interessante war, dass das Chaos Radio mal ungefragt indiziert wurde, weil irgendjemand das beantragt hat. Irgendwann war das mal, als sie dann angefangen haben, Podcasts freizuschalten, dass sie einfach jeder RSS-Feed, der nicht bei drei auf den Bäumen war, haben die halt indiziert und dann haben die irgendwann gesagt, nee, das gefällt uns nicht, weil irgendwelche möglichen Copyright-Issues bei den ganzen alten Folgen und so. Und dann haben sie uns halt rausgeworfen. Wir dachten halt auch so, sehr gut, dann müssen wir es nicht selber tun. Ja, das ist eigentlich das, wie ich das auch sehe. Das ist eine sehr technozentrierte Sicht der Dinge. Die ARD-Podcasts würden jetzt sicherlich das nicht so sehen. Die haben ja in der ARD-Mediathek RSS sie haben sich dagegen entschieden, sagen wir es so. Technisch wäre das nach wie vor einfach möglich, sie haben sich einfach bewusst dagegen entschieden. Und wenn ihr das doof findet, könnt ihr denen mal eine Mail da lassen. Sie antworten dann immer sehr freundlich mit, sie überlegen sich das ja immer neu. Aber es heißt letztendlich auch nur, man muss einfach steht einen Tropfen walten lassen und den Stein höhlen. Ja, und damit bin ich eigentlich erstmal am Ende. So, gibt's Fragen?
Es hat ja mehrere Brüche gegeben. Also zu Anfang war die wirklich im linearen Radio.
Das ist korrekt, ja.
Und aber später war es dann quasi ein Internetstream oder ist es jetzt, ich habe jetzt gerade mal auf die Seite geguckt, gibt es jetzt eigentlich das quasi immer noch live oder wird es jetzt nur aufgezeichnet und als Podcast dann rausgemacht? Und wie war da so die Entwicklung, also so auch die Zeitleine? Wann ist das irgendwie so umgeschwenkt? Das war mir jetzt nicht so ganz klar geworden.
Ja, ich habe mir auch überlegt, ob ich das versuche noch zu dokumentieren. Dann wäre es allerdings ein bisschen sehr schwer zu folgen geworden, weil das auch so ein bisschen eine Wellenbewegung zwischendurch war. Also, das Ganze hat ganz klein im Radio angefangen. Dann haben wir irgendwann, also schon zu dem Zeitpunkt, als wir nur noch alle 2 Monate bei Fritz waren, angefangen, die Sachen dann auch über die Infrastruktur des Vox zu streamen. Das heißt, sowohl als wir das nur im Club gemacht haben, dann haben wir das aber auch immer noch live gemacht. Und bei Fritz dann im Studio, da haben wir es dann einfach simulcastet, wie man so schön sagt. Also sozusagen einfach das, was im Radio als Ton lief, nochmal mit Bewegtbild auf mediaccc.de gestreamt. So. Genau, das war auch tatsächlich ein Livestream. Und erst mit Covid, als wir dann die Sachen quasi, wo wir froh waren, überhaupt produzieren zu können, ne, und jetzt nicht erwarten konnten, dass alle unsere, also ich habe beruflich mit zu dem Zeitpunkt mit Videocalls zu tun gehabt, also zuverlässige Videocalls Anfang von Covid. Und wie gesagt, der Mehrwert von Video, ich bin immer noch unüberzeugt. Also es gibt diese, also es war schön, das zu haben, es war cool, das machen zu können, es war irgendwie cool, irgendwie auch, also muss ich ganz ehrlich sagen, da bei Fritz ins Radiohaus am Pförtner vorbeizulaufen mit einer Kamera und einem Tripod und das da aufzubauen und dann da einfach streamen zu können und zu sagen, guck mal hier, wir haben echtes Visual Radio. Also das, so, it was cool at the time, aber der Mehrwert ist einfach nicht da. Und deswegen haben wir gesagt, und die Leute, die das live im Stream geguckt haben, wurden dann auch immer weniger im Vergleich zu den Downloads. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, also nur for shit and giggles ist uns das zu viel Arbeit. Und dann haben wir uns quasi dazu entschieden, das ausschließlich zeitsouverän dann über den Feed auszuspielen.
Dankeschön.
Gut. Wenn es dann keine weiteren Fragen gibt, wer noch Interesse an einem Praxisteil hat, das machen wir jetzt, glaube ich, gleich im Anschluss. Dann können wir noch mal ein bisschen über einzelne Sachen reden. Ansonsten noch mal vielen Dank für die Aufmerksamkeit.